Millerntalk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
Über welche Entscheidungen lassen sich nach einem Bundesliga-Wochenende immer am besten diskutieren? Ja, es sind nicht mal die Trainerentscheidungen, nicht mal die Spielerentscheidungen, oft sind es einfach die Schiedsrichterentscheidungen, die dann Montag, Dienstag im Büro zu hitzigen Diskussionen führen. Ich kann mich erinnern, nach dem Hinspiel des FC St. Pauli gegen Mainz 05, 0:3 gab es auch ein schweres Foul von Dominik Kohr an Elias Saad. Darüber wollen wir heute sprechen, vor dem Rückspiel bei Mainz 05. Erstmal begrüße ich aber in der heutigen Millerntalk-Folge meinen Kollegen Frederik Kasberg. Moin Freddy.
Hallo Max, freue mich.
Und um über Schiedsrichterei und alles, was dazu gehört, bestmöglich sprechen zu können, freuen wir uns sehr, dass wir heute einen Gast haben, der passenderweise am Wochenende auch in Mainz dabei sein wird als Schiedsrichterbeobachter. Hat seine aktive Schiedsrichterkarriere mittlerweile beendet. Ich habe mal nachgeguckt, 197 Bundesligaspiele geleitet, insgesamt 450 Profispiele, ist jetzt Lehrwart beim DFB, ist Regelvermittler auch gegenüber Journalisten und hält Vorträge in der freien Wirtschaft. Ich glaube, einen besseren Gast gäbe es heute gar nicht. Moin, Lutz Wagner.
Dann sage ich auch mal Moin, obwohl man bei mir sagt Morge, das ist hessisch.
Okay, wie schreibt man Morge? Das können Sie mal noch buchstabieren.
Morsche. Das ist aber die Lautschrift, also richtig schreibe tut mir so nicht.
Okay, sehr, sehr gut. War mir noch neu. In Mainz sagt man Gude, glaube ich.
Das sagt man in Hessen auch, aber da muss der Tag weiter fortgeschritten sein.
Okay, alles klar.
Das kann man immer sagen, Gude. Das stimmt schon.
Sehr gut. Sie haben eben schon im Vorgespräch gesagt, Sie sind am Wochenende dabei in der Arena in Mainz. Beschreiben Sie mal kurz, was Sie da zu tun haben.
Ja, also ich bin sowohl als Schiedsrichter Beobachter wie als Coach da. Das heißt, ich bin, ja, das kann man sich so vorstellen, wie eine Art Trainer von dem Schiedsrichter. Natürlich wird er von mir bewertet, aber wir haben uns schon im Vorfeld ausgetauscht, was für eine Partie wird erwartet und Herangehensweise. Und dann ist man im Spiel, ist man vorher, anderthalb Stunden vorher, zwei Stunden vorher da, ist im Schiedsrichter in der Kabine. Nachher während dem Spiel sitzt man auf der Tribüne, bei Bedarf geht man runter. Ansonsten nach dem Spiel gibt es eine Nachbesprechung. Und in der Woche dann danach gibt es nochmal eine eingehende Analyse, eine Videoanalyse vom Spiel. Das ist so die Begleitung des Schiedsrichters.
Sehr spannend. Klingt auf jeden Fall so, als wenn man da weiterhin was zu tun hat, obwohl die aktive Karriere auf dem Platz schon beendet ist jetzt, oder?
Ja, das ist so, außer bei Benefits-Spielen oder so, wo man nochmal irgendwie was macht, ist das sonst beendet. Aber mittlerweile ist es so, das ist fast intensiver wie früher der Job, weil früher war man nur für sich selbst verantwortlich und jetzt hat man eben da ein ganzes Umfeld, das man bedienen muss.
Aber Sie haben ja eben auch schon angesprochen, dass Sie trotzdem noch ganz gut unterwegs sind in der Fußballwelt durch Ihre verschiedenen Jobs und Tätigkeiten. Da hatten Sie eben schon gesagt, ne, für verschiedene Fernsehsender sind Sie unterwegs. Also Ihr Leben ist immer noch mit Fußball ausgefüllt.
Ja, total. Ich bin auch schon seit meiner Kindheit, wenn irgendwo ein Ball gerollt ist, dann gab es für mich kein Halten mehr. Und Fußball war immer schon ein ganz wichtiger Teil im Leben. Und ich finde, es ist einfach auch ein toller Sport.
Wir haben uns in der Vorbereitung natürlich auch damit beschäftigt, welche Spiele Sie beim FC St. Pauli mal geleitet haben. Da ist uns ein Spiel ergoogelt worden, quasi am 26. Mai 2000 gegen Rot-Weiß Oberhausen am Millerntor. Ging, glaube ich, um den Klassenerhalt in der zweiten Liga damals und ein Ausgleichstor in der 90. Minute durch Markus Marin. Ja. Erinnern Sie sich?
Ja, da kann ich mich sehr, sehr gut dran erinnern, weil was danach los war, ich glaube, das ist auch von der Meisterschaft von St. Pauli nicht zu toppen. Also da war dann abends auch noch rund um das Stadion und um Kiez überall waren Feierlichkeiten und die Leute waren, also weil es auch buchstäblich Rettung in letzter Sekunde war. Es war also die letzte Aktion und danach war Schluss. Sonst hätten sie, glaube ich, gegen Oberhausen war es, sonst 1-0 verloren und das war es genau, 1-1. Ja. Und dieser Punkt, der hat gefehlt zum Klassenerhalt und das war's dann. Also das war schon damals Wahnsinnsatmosphäre und ich darf das ja auch so sagen, ich habe immer gern auf St. Pauli gepfiffen, weil mir einfach die Atmosphäre so gefallen hat, auch im alten Stadion noch.
Und nach dem Spiel, nach dem Tor in der 90. Minute haben Sie direkt abgepfiffen oder liefen da noch ein paar Sekunden?
Naja, wir haben nochmal, wie heißt es so schön, pro forma anstoßen lassen und dann erst einmal den Spielball gesichert und dann war Schluss.
Traut man sich dann nicht, nochmal länger zu laufen zu lassen bei den euphorischen Heimfans? Sie natürlich schon.
Naja, nee. Also ich natürlich, wenn da jetzt noch 2 Minuten zu spielen gewesen wären, hätte man die noch spielen lassen müssen. Also das ist, denke ich, ganz klar. Aber dann nachher, es war auch schon die letzte Aktion und danach war auch definitiv dann Schluss. Es war wirklich in buchstäblich letzter Sekunde.
2000 war ja noch das alte Millerntor-Stadion auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob Sie das neue noch erlebt haben, beziehungsweise so halb umgebaut wahrscheinlich, oder?
ja, immer halb umgebaut, irgendwann mal da gepfiffen, Pokalspiel, da haben wir uns in einem benachbarten Schwimmbad umgezogen. Sollte ich die Spieler nicht so laut mit der Pfeife ranholen, weil sonst die Corona-Sportgruppe, die hat trainiert und dass die einen Herzinfarkt kriegen. Also da kann ich mich noch an viele Dinge erinnern. Ich kann mich aber auch noch sehr gut ans alte Stadion erinnern, an den legendären Platzwart Bubu. Also das waren alles noch so diese Zeiten, ja.
Damals war es ja auch so, 90. Minute das Tor, Tor ist Tor, wenn der Schiri, wenn der, der Linienrichter die Fahne nicht hebt. Heute muss man ja noch ein bisschen mit den Emotionen zurückhalten, wenn so ein Tor fällt, weil man immer nicht weiß, war da jetzt vielleicht kurz vorher noch ein Foul, war da irgendwo ein kleiner Schubser, kommt der VAR nochmal. Hätten Sie denn damals gerne mit dem Video Assistant Referee gearbeitet oder sind Sie froh, dass es damals dieses Hilfsmittel noch nicht gab?
Also der Schiedsrichter, glaube ich, der ist schon froh, dass er so einen Fallschirm hat, weil es ist ja für ihn eine Absicherung gegen klare Fehlentscheidungen. Und ich hätte vielleicht die ein oder andere schlaflose Nacht bei meinen vielen Fehlern weniger gehabt, wenn ich das damals schon gehabt hätte. Ich sage mal jetzt das Tor in St. Pauli, das war klar, da wäre das ja wahrscheinlich relativ schnell gecheckt gewesen und wäre gar nicht groß aufgefallen. Aber bei manchen Sachen, wo es dann wirklich nicht sicher ist, da ist man schon froh, dass man nochmal, ich nenne das immer den Fallschirm, dass man so einen Fallschirm nochmal hat, falls wirklich was schief geht.
Ich hatte eben das Hinspiel zwischen St. Pauli und Mainz schon angesprochen, dieses Foul von Dominik Kohr in der Mittellinie, wo er Elias Saar tatsächlich nicht mit seinem Fuß des gestreckten Beins getroffen hat, sondern eher so mit der Hüfte abgeräumt hat und Saar dann sehr unglücklich umgeknickt ist und sich innen und Syndesmoseband gerissen hat, 3,5 Monate ausgefallen ist. Ich kann mich erinnern, es gab damals direkt Gelb vom Schiedsrichter, ich glaube, es war Sascha Stegemann, ich weiß nicht mehr ganz genau.
Christian Dingert war
Christian Dingert, stimmt. Ja, genau, richtig. Der hat direkt Gelb gegeben, im Hintergrund wurde natürlich nochmal gecheckt, aber weil es eben keine Änderung der Entscheidung gab aus dem Kölner Keller, ist es dann auch dabei geblieben. Im Nachhinein, würden Sie die Entscheidung so für richtig bewerten oder wie blicken Sie auf die Szene, wenn Sie sie nochmal sich vor Augen führen?
Also ich kann mich noch sehr gut an die Szene erinnern, es war glaube ich kurz vor Schluss und zwar an der Außenlinie.
Genau.
Ja, weil wir haben auch intern über diese Szene diskutiert und das war schon ein heftiges Einsteigen von Dominik Kohr. Jetzt könnte man wieder sagen, naja, Dominik Kohr, das wäre aber auch falsch, weil man darf einen Spieler jetzt nicht nur, weil er vielleicht schon mal den einen oder anderen Feldverweis bekommen hat, vorverurteilen. Also man muss schon die Szene an sich isoliert alleine sehen. War das jetzt rot oder nicht? Und es war wirklich grenzwertig, weil der ist mit einer hohen Intensität da rein, das weiß ich noch. Und wir haben nämlich auch diese Szene auch noch mehrmals angeschaut, mit einer hohen Intensität da rein, hat ihn aber genau wie eben gesagt, nicht voll getroffen, sondern eher, der ist, glaube ich, eher beim Aufkommen, wie er nachher über den Spieler gefallen ist, dann auch umgeknickt. Mhm. Klares Foul, zwingend gelb. Aber für Rot hat eben damals, sage ich jetzt mal, der klare Treffer gefehlt. Und das jetzt... Saar danach verletzt war ja nicht unbedingt durch den Treffer, sondern ich glaube eher so beim Aufkommen ist dann umgeknickt oder so. Und jetzt könnte man natürlich sagen, klar, irgendwo ist der Spieler Kohr dafür verantwortlich, jetzt müsste der dafür auch zur Rechenschaft getroffen. Aber wir können eins nicht machen, wir können nicht die Folgen bestrafen. Dann müsste ich in Zukunft immer erst abwarten, ist er verletzt, ist er nicht verletzt, ist er schwer verletzt. Wir müssen wirklich die Fakten auf dem Platz und die waren hohe Intensität, aber eben nicht der klassische Volltreffer. Und deswegen ist er... Glücklicherweise für ihn ist Dominik Kohr dann noch mit einer gelben Karte davon gekommen.
Sie sprechen Dominik Kohr an, ist ja ein gelbe Karten-Rekordsammler fast schon. Es gibt, glaube ich, nur noch Stefan Effenberg, der vor ihm liegt. Bereitet man sich auf so einen Spieler als Schiedsrichter nochmal gesondert vor, wenn man weiß, da kommt einer, der ist immer gerne an der Grenze des Erlaubten und hat vielleicht da und hier und da nochmal eine kleine Nicklichkeit?
Ja, und ich glaube, das ist auch die Riesenherausforderung für einen Schiedsrichter. Der muss sich vorbereiten. Der muss wissen, wo sind potenzielle schwierige Zweikämpfe. Das muss er wissen. Und was weiß ich, wenn früher in meiner Zeit, in meiner Anfangszeit hat beim FC St. Pauli Dieter Schlindwein gespielt. Der ist auch immer kräftig zur Sache gegangen. Sowas wusste man schon. Darauf hatte man sich auch eingestellt. Aber die große Schwierigkeit ist, dass man zwar vorbereitet ist, aber nicht vorbelastet. Dass ich zwar weiß, da könnte es gefährlich werden, da muss ich aufpassen, dass man aber nicht von vornherein sagt, oh, das wird bestimmt. Weil dann enge ich ja meinen Ermessensspielraum, meinen Entscheidungsspielraum ein und bin vorbelastet. Und das wäre auch falsch, weil das ist, ich soll ja das bewerten, was in dem Moment auf dem Platz passiert und nicht das, was vielleicht 3 Wochen vorher mal passiert ist.
Mhm. Ich kann mich noch erinnern, wir haben eigentlich direkt nach dem Spiel dann auch eine Anfrage an Alexander Feuerherd gestellt, der DFB-Schiedsrichtersprecher. Der hat uns damals dann geantwortet, geantwortet, dass es drei oder es müssen zwei von drei Kriterien erfüllt sein, damit Richtig. Es eine rote Karte geben kann. Ja. Also ich muss mal eben nachgucken, ob der Ball in Spielnähe ist, wie das Trefferbild aussieht und wie hoch die Intensität ist. Damals war das Trefferbild nicht gesundheitsgefährdend, Dynamik und Intensität waren hoch. Dieses Kriterium sprach als einziges für die rote Karte, war damals die Antwort. Ja. Und deshalb sei eben Gelb die richtige Entscheidung gewesen. Ich frage mich bei diesem ganzen Katalog und diesen ganzen Kriterien, überlegt man als Schiedsrichter auf dem Platz wirklich so, welche Kriterien sind erfüllt oder ist die Entscheidung denn doch eher oft intuitiv?
Das ist eine klasse Frage und das funktioniert auch nur, wenn es um Karten geht. Also wenn ich entscheiden muss, hat jemand faul überhaupt gespielt oder nicht, dann habe ich maximal unter einer Sekunde, 0,7 Sekunden ist die durchschnittliche Entscheidungszeit von einem Schiedsrichter, pfeift er oder pfeift er nicht. Da kann ich so etwas nicht machen. Aber wenn ich dann gepfiffen habe, weil das Foul, denke ich, war unzweifelhaft. Das war ja unstrittig. Es gab ein falsches und jetzt gehe ich zu dem Spieler hin und jetzt habe ich ja schon ein paar Sekunden länger Zeit. Und bei einer gelben und roten Karte kann ich sehr wohl nochmal reflektieren, kann sagen, okay, Ball in der Nähe, ja, ist noch in der Nähe. Hat er einen voll getroffen? Nee, aber er geht extrem mit hohem Tempo rein. Ha, eins von drei reicht nicht ganz und dann deswegen ist er eben, genauso wie Alex es beschrieben hat, ist er dann eben bei Gelb geblieben. Das geht bei einer persönlichen Strafe, also bei einer Karte, weil da ich ein bisschen mehr Zeit habe. Da kann ich auch noch mal kurz mit meinem Assistent vielleicht funken, wie siehst du es? Aber bei zum Beispiel der Frage, Strafstoß, ja, nein, Abseits, ja, nein, da muss ich blitzartig pfeifen, weil alles, was länger wie eine Sekunde dauert, da ist der Markt schon verlaufen.
Und bei sowas, also gerade bei solchen intensiven Fouls, hilft dann wahrscheinlich auch nochmal der VAR, der da nochmal gesondert drauf gucken kann und nochmal vielleicht mit etwas Ruhe diese drei Kriterien quasi ab.
Ja, der hilft ja im ersten Moment, der wartet ja so lange, bis der Schiedsrichter entschieden hat. Also der sagt ja nichts, solange die Karte noch nicht draußen ist. Der wartet, ob er gelb oder rot gibt. Und dann entscheidet der VA für sich, ist das klar falsch? Hätte das rot sein müssen oder hätte das gelb sein müssen? Also die andere Entscheidung. Und nur wenn er der Meinung ist, es ist klar falsch, dann spricht er ihn an und sagt, du, wir haben Bilder, die zeigen auch etwas anderes. Und dann kann der Schiedsrichter entscheiden, schaut er sich's nochmal an oder nicht? Geht dann raus oder nicht? Das ist immer so eine Sache, das läuft erstmal im Hintergrund ab. Aber jetzt haben wir ja, in Zukunft haben wir ja auch da die Ansage im Stadion, damit das ja, denke ich, für alle auch nochmal ein bisschen deutlicher.
Ja, auf die Lautsprecherdurchsagen kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Ich habe noch eine Frage, wenn ich vor dem Fernseher sitze und dann so ein Foul in der Wiederholung läuft, dann läuft es in der Slow Motion, dann gibt es noch eine Super Slow Motion. Für mich ist zumindest der Verdacht, denn, dass dadurch auch die Wahrnehmung verzerrt werden kann. Also wenn man so ein Bild ganz langsam laufen lässt und dennoch das schmerzverzerrte Gesicht des Spielers und die fetzenden oder fliegenden Rasenfetzen sieht, haben Sie auch manchmal den Eindruck, dass es da eine Gefahr geben könnte oder wie läuft es dort ab?
Absolut richtig. Also nach dem Statement sofort ab in den Kölner Keller, richtiger Kandidat für die Aufgabe.
Oh Gott.
Nein, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Es ist ganz wichtig, dass man das weiß. Ich muss mir die Zeitlupe angucken, um zu sehen, wo trifft er ihn, wie trifft er ihn. Ich gucke mir auch mal ein Standbild an, wenn es ums Trefferbild geht. Aber ganz zu, oder wenn es darum geht, innerhalb oder außerhalb, wo ist der Treffer, ja. Aber ganz zum Schluss sage ich immer zu dem Schiedsrichter, schau dir das nochmal im Normalablauf, in normaler Geschwindigkeit an, weil wir leben weder in der Zeitlupe, wir leben noch in einer Standbildwelt, wir leben im reellen Leben. Und deswegen ist es so wichtig, dass du zum Schluss nochmal die Gesamtsituation auf dich wirken lässt. Und das machen die Schiedsrichter auch. Natürlich guckt man sich vorher schon mal an, wenn es darum geht, war der Ball überhaupt an der Hand, dann gucke ich mir ein Standbild an oder wo hat er ihn getroffen, da gucke ich mir auch mal eine Slow-Mo an, ja. Aber nachher, ganz zum Schluss, gucke ich es mir noch einmal im Durchlauf an, um einfach nochmal als Fußballer diesen Ablauf so richtig aufzunehmen.
Sie haben eben schon die Neuerung angesprochen, dass es ab jetzt auch Stadiondurchsagen gibt, wo man dann strittige Entscheidungen nochmal für das ganze Publikum im Stadion erläutert über die Lautsprecher. Wie bewerten Sie diese Neuerung, diese Innovation, kann man es ja fast schon sagen?
Also ich sehe das als positiv, weil ich glaube, es macht die Entscheidung einfach transparenter. Und noch was ganz Wichtiges, ich glaube, der ins Stadion geht, der bezahlt am meisten Geld, der nimmt am meisten Mühen auf sich, der ist den ganzen Tag unterwegs, der wurde bis jetzt schlechter informiert wie derjenige, der nur vorm Fernseher sitzt. Und da finde ich, ist es jetzt nur fair, dass man ihn im Prinzip aus erster Hand informiert. Und ich war ja auch, nachdem jetzt hier die Stadiondurchsage ist ja zurzeit in 5 Bundesliga-Stadien und in 5 Zweitligastadien, wird sie als Testlauf gemacht. Und dann entscheiden wir im Sommer, oder dann wird entschieden, kommt das oder kommt das nicht? ändern wir vielleicht noch, also ich finde es auch gut, dass man erstmal einen Test macht, da kann man mal gucken, wie kommt das an. FIFA hat es ja auch getestet bei der Frauen U20-WM, hat dann umgestellt, nicht zuerst die Entscheidung gesagt, sondern erstmal erklärt, was gemacht wird und dann, weil sonst ist das völlig untergegangen. Also all die Sachen hat man schon gelernt. Ich war auch letztens, war ich ja bei sonntags beim NDR im Sportschau-Club sonntagsabends und habe da das auch ein bisschen erklärt, haben wir auch mit ein paar Beispielen dann untermalt und ich finde auch die ersten Spiele jetzt, das war gut, das haben die Schiedsrichter prima gemacht, trägt auch ein bisschen zum Verständnis bei, wenn man nicht irgendwo oben nur ein Schlagwort sieht, Abseits oder Strafstoß oder irgendetwas, sondern wenn der Schiedsrichter das ganz kurz und knapp, wohlgemerkt kurz und knapp erläutert, ich glaube, das kommt bei den Leuten, beim Fan, kommt das schon gut an.
Die erste öffentliche Testphase, meine ich mich zu erinnern, war bei der Frauenweltmeisterschaft, schon vor einer gewissen Zeit. Damals gab es aber auch eine ziemliche Panne bei einer Schiedsrichterin, die erst Goal und dann No-Goal und sich total verhaspelt hat. Das gab es jetzt in der Bundesliga noch nicht, aber ich stelle mir es schon für Schiedsrichter, also unter dem Druck von 40.000, 50.000 Stadionzuschauern, nicht so einfach vor, dann auch einfach mal eine Durchsage zu machen, was man vorher gar nicht gewohnt ist, oder?
Ja, also ich kann mich noch gut an die Szene erinnern und da hat damals die Kollegin, die junge Schiedsrichterin, da echt leid getan, weil sie sich da total verhaspelt hat. Und das kann natürlich auch im Schiedsrichter in der Bundesliga passieren. Ich meine, das kann jedem, das kann einem Tagesschausprecher oder einem Nachrichtensprecher kann das passieren. Es kann jedem passieren. Ich glaube schon, dass unsere Schiedsrichter in der Bundesliga, die sind es ja gewöhnt, die geben ja auch Interviews, die können das. Aber es wird natürlich passieren, dann wird es auch mal vielleicht, wir werden auch mal drüber gelacht oder so, wenn da irgendwie ein Versprecher kommt. Aber im Endeffekt glaube ich, dass es der Sache dient und dass es einfach für mehr Transparenz sorgt und letztendlich auch gut angenommen wird.
Und die Schiedsrichter wurden ja sicherlich, das habe ich auch in einem Beitrag gesehen, entsprechend darauf vorbereitet. Aber es sind ja alles Trockenübungen, ne? Wenn man dann wirklich da steht auf dem Platz und weiß, okay, jetzt erstmal die, Max hat es angesprochen, 10.000 Zuschauer im Stadion und dann noch die TV-Kameras. Sowas kann man ja auch gar nicht so richtig simulieren, oder? Im Trainingslager oder?
Nee, das ist genau das. Also man kann immer viel trainieren, aber das eine ist Training und das andere ist nachher das wahre Leben, der Wettkampf. Und auch die ganzen, man muss ja auch dann sehen, der Schiedsrichter muss ja auch dann technisch erstmal, muss er dran denken, stopp, ich muss jetzt mein Mikrofon freischalten, weil sonst hört ja keiner was. Wenn es immer freigeschaltet wäre, würde ich jegliche Kommentare, die ich mit dem Spieler, mit dem Assistent, mit sonst irgendjemandem natürlich auch hören, das wäre auch nicht gut. Also da gibt es schon einiges zu bedenken. Und in dem Moment muss ich sagen, okay, Konzentration, Durchsage, Public Announcement, wie geht's los? Erstmal freischalten, jetzt die Reihenfolge, was ist passiert? Wie lautet die finale Entscheidung? Knopf wieder abschalten, sonst sind die Jungs nachher wieder die ganze Zeit drauf. Also da muss man schon an was denken, das ist schon ein bisschen Herausforderung, aber das schaffen die Jungs und auch Mädels.
Es gibt ja immer wieder so Neuerungen oder zumindest auch Diskussionen, was man vielleicht einführen könnte, um das Regelwerk noch zu ergänzen. Aus anderen Sportarten kommt dann ab und zu die Idee, Challenges einzuführen zum Beispiel, also dass Trainer, wenn sie das Gefühl haben, dass eine Szene nicht richtig bewertet oder übersehen wurde, dann irgendwie einen roten Knopf drücken und dazu den Schiri dann nochmal zwingen, sich das nochmal am Bildschirm anzugucken. Was halten Sie von sowas?
Ja, also ich finde die Idee, ich habe das von Anfang an gesagt, ich finde die Idee nicht schlecht, weil sie nimmt vom Schiedsrichter etwas Druck. Es geht ja immer, wir diskutieren ja oft nicht, ob er richtig oder falsch entschieden hat, sondern wir diskutieren darüber, soll er es sich angucken oder nicht. Mhm. Und dann kann zumindest ein Trainer ein oder zweimal bei Halbzeit und wenn er daneben schießt, hat er es verschossen, aber wenn er recht hat, behält er die Challenge, kann der sich reinwählen. Die FIFA hat damals entschieden, nein, wir lassen den gesamten Prozess auf dem Feld. Okay, ist eine Entscheidung. Jetzt haben sie aber auch schon eingesehen, dass der Druck und auch die Erfahrung aus anderen Sportarten da durchaus vorhanden sind und haben jetzt nochmal eine Testphase ausgerufen, wo die Challenge nochmal getestet wird. Und dann gucken wir mal. Ich persönlich wäre der Sache nicht abgeneigt, weil dann nimmt man auch ein bisschen Druck von dem Schiedsrichter, der jetzt der Einzige ist, der mehr oder weniger den Prozess anstoßen kann. Und dann könnte bei wirklich gravierendem Bedarf ein Trainer das auch anstoßen. Kann natürlich nicht sein, dass der zu jedem Einwurf sich äußert. Das können dann auch nur entscheidende und auch natürlich auch von der Anzahl begrenzte Situationen sein.
Wie offen ist der DFB gegenüber solcher Änderungen aus Ihrer Erfahrung? Wie lange mahlen da die Mühlen?
Also vom DFB, das ist nicht die Frage des DFBs. Ich glaube, der DFB ist da sehr offen. Auch wenn man sich auch unter Kollegen unterhält, ist es genauso. Fakt ist, der DFB entscheidet das nicht. Das ist eine Sache des International Boards, die Regeln. Der DFB kann eine Eingabe machen. DFB hat auch noch andere Dinge vorgeschlagen. Ja, und Auch zum Beispiel haben wir jetzt gesagt, Vereinfachung beim Strafstoß, nicht wer reinläuft und dann, wenn er reinläuft, greift er ein. Und wenn er eingreift, kreiert er auch eine torgreifende Situation. Macht doch eins, entweder ist es ein Tor, das ist ein Anstoß oder ist es ein Abstoß. Also wir machen schon sehr viele Vorschläge. Wie läuft es dann? Das geht zum IFAB oder zu der FIFA. Also die gehören ja zusammen und die prüfen das dann. Und wenn sie es für gut erachten, machen sie eine sogenannte Testphase. Zurzeit läuft zum Beispiel eine Testphase in anderen Ländern bezüglich des Torwartspiels, wenn der Torwart den Ball zu lange hält. Gibt es jetzt zwei Länder, die testen das, dass dann der Schiedsrichter irgendwann runterzählt und dann gibt es einen Pfiff und dann gibt es keinen indirekten Freistoß, 8 Meter vom Tor, sondern dann wechselt der Ballbesitz. Dann kriegt der Gegner einen Eckball bei dem einen Land und einen Einwurf bei dem anderen Land. Das wird jetzt mal getestet und ich finde auch gut, dass man es testet. Weil wir hatten in der Vergangenheit auch schon Dinge, die wurden ohne Test eingeführt. Und das ist ja schon länger her. Da hat man mal beim Confed Cup in Deutschland, hat man mal 2005 eingeführt. Ja, Abseits ist erst, wenn der den Ball berührt. Da haben die den 40 Meter laufen lassen. Und dann hat er an der Eckfahne endlich den Ball erreicht. Ja. Und dann ging bei 40 Grad im Schatten, ging die Fahne hoch. Da hat der Stürmer, der ist natürlich verrückt geworden. Das war natürlich eine völlig, ja, sage ich mal, sinnfreie Änderung. Und deswegen hat man die dann auch wieder zurückgenommen. Das passiert jetzt alles nicht. Weil es gibt Testphasen und erst danach wird entschieden.
Eine andere mögliche Regeländerung, die ab und zu diskutiert wird, ist noch, ob es bei Handspiel einen indirekten Freistoß geben sollte im Strafraum oder ob der Elfmeter dann immer auch die richtige Entscheidung ist. Manchmal ist es ja wirklich einfach Pech, wenn der Arm zu hoch ist und der Ball daran springt. Ja.
Und das ist ja vielleicht auch, ihre Leute reden sich ja gar nicht so über die Entscheidung als solches auch, sondern über die Konsequenz. Da wird aus einem, was weiß ich, im Handspiel irgendwo im Eck vom Strafraum, wird dann praktisch eine 100%ige Torschance. Und das widerstrebt ja so ein bisschen dem Gerechtigkeitsdenken. Und dann gibt's natürlich Ideen. Der eine sagt, dann mach da, wo es keine Torgefahr ist, einen indirekten draus. Oder es gibt andere, die sagen, leg den vor den 16er an die entsprechende Stelle und mach da einen direkten Freistoß. Alles Ideen. Ich bin ja auch in so einem Innovation Panel, wo wir so Ideen entwickeln und die aber dann letztendlich von der FIFA genehmigt werden müssen. Und ich glaube, das ist entscheidend. Zum Schluss gibt die FIFA das IFAB das Okay und sagt Regeländerung, ja oder nein. Und das ist auch richtig, sonst hätten wir in Südamerika andere wie in Europa und dann vielleicht in Deutschland andere wie in England. Und dann spielen die gegeneinander in der Champions League und dann sind die Regeln wieder anders. Da muss man schon aufpassen, dass man das gleich hält.
Also ich glaube, man kann festhalten, im Hintergrund werden die Regeln immer erneuert und erweitert. Ja. Eine ihrer Aufgaben ist es ja auch, neue Regeln und angepasste Regeln Laien wie uns beiden zu erklären, Journalisten. Wie ist diese Aufgabe und welche Probleme gibt es da vielleicht auch manchmal, um gewisse Regeln zu vermitteln?
Also ich glaube gar nicht, dass, egal jetzt ob Journalisten, Trainer oder welche andere Gruppen außerhalb des Schiedsrichterwesens, das sind für mich keine Laien. Die haben meist sogar sehr, sehr viel Ahnung. Die haben sogar Ahnung von vielen Bereichen. Was da, glaube ich, ganz gefährlich ist, ist manchmal auch so ein gewisses Halbwissen, dass man noch Dinge im Kopf hat, die mal so waren, aber man vielleicht die neuesten Änderungen gar nicht mitbekommen hat oder auch generell die Änderungen, die es mal gab, nicht mitbekommen hat. Und dass da sich dann eben so manchmal so ein Mix entwickelt, den muss man aufbrechen. Und ich glaube, dazu dient, ich gehe sehr oft, ich war jetzt wieder bei allen Fernsehsendern, ich war bei den Zeitungen, also bei den Printmedien, bin immer auf den Trainertagungen. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass man die immer wieder mitnimmt, dass man Szenen bespricht und plötzlich kommen Fragen auf, dann bespricht, ach ja, ist das neu? Sag ich, ja, das gibt's jetzt schon seit 3 Jahren, das hat sich geändert. Oder nee, das war schon immer so. Allein, wenn man nur drüber spricht, ein Torwart genießt im Torraum einen besonderen Schutz. Nee, die Regel gibt's gar nicht. Der wird genauso behandelt wie jeder andere auch. Nur mal als Beispiel, ja. Und dann gibt's aber welche, die haben immer noch so die alte, in Anführungszeichen, alte Version drauf. Und das muss man eben, und das kriegt man nur, wenn man sich austauscht. Und ich find's auch ganz ehrlich spannend. Ich persönlich habe viel über Journalisten gelernt. Wenn ich da oben sitze bei den Jungs und kriege mit, was die leisten müssen, angefangen von Taktik, über Mannschaft, über Internas, über Schiedsrichter, die sind ja in allen Bereichen und habe höchsten Respekt. Und umgekehrt waren die Journalisten jetzt zum Beispiel mal bei uns im Kölner Keller oder sind mal mit gewesen, wenn wir was mit den Schiedsrichtern machen. Und die haben dann auch Respekt, weil die sehen, Mensch, denen ihre Aufgabe ist auch nicht einfach. Und so ein Perspektivwechsel, der schafft doch eine wesentlich höhere Akzeptanz und das finde ich gut.
Also sie lernen dann ja auch die Spieler und die Trainer kennen auf den Schulungen, die sie dann machen. Ist das denn vor jeder Saison, dass sie zu jedem Bundesligisten ein ihre Art, sage ich mal, entsenden und der das erklärt?
Also bei den Bundesligavereinen macht das immer ein aktueller Schiedsrichter der Saison, also ein Bundesliga-Schiedsrichter fährt jetzt nach St. Pauli. Ja, und ich bin sehr oft bei Trainertagen. Ich fahre zum Beispiel bei allen Sendern, angefangen von den öffentlich-rechtlichen über die private, fahre ich vorbei und wir machen dann so einen Abgleich. Manchmal sogar, letztens hat die Bild angerufen, da war ich, bin schon nach Berlin, habe das mit denen gemacht, weil die gesagt haben, jetzt haben wir so viele Spiele, wir haben so viele Fragen, können wir nicht mal einen Abgleich machen? Wir schalten alle zu, wir treffen uns in Berlin, die vor Ort und die anderen zugeschaltet und dann haben wir sie mal wieder, wie das so schön heißt, upgedatet, auf neuesten Stand gebracht. Oder es ist ja oft, wenn ich jetzt, gut, ich glaube am Wochenende sehe ich ihn nicht, aber wenn ich hier euren Trainer sehe, Blessin, den ich von der, ich bilde ja auch die Trainer aus, bin ja auf der Hennes-Weißweiler-Akademie, wir kennen uns auch gut und wenn ich den dann sehe, dann sagt er, Aluz hier, letztens war das bei uns, wie war denn das so und so, ja, sag ich, hast du im Prinzip recht, aber das hat sich da und da geändert, das ist jetzt so und so, ah gut. Oder dann rufen die auch an. Ja, und ein anderer Trainer, jetzt nicht Alex, aber ein anderer, der hat mich jetzt angerufen und gesagt, ich bin gesperrt, was darf ich denn überhaupt? Und ja, da ist schon ein reger Austausch, gell? Und das ist auch gut so.
Sie haben eben Alex Benzin angesprochen, der ja am Sonnabend in Mainz nicht sein Team coachen darf, weil er aufgrund seiner vierten Gamekarte gesperrt ist. Wie blicken Sie auf diese Regelung? Hat sich durch diese Regelung das Trainer jetzt auch gesperrt werden können durch gelbe Karten, rote Karten, das gibt es jetzt schon eine Weile. Sind die Trainer in Ihren Augen dadurch ein bisschen ruhiger geworden oder hat es eigentlich keine Konsequenz gegeben?
Also, eins ist klar, ich glaube mit den gelben Karten, das ist ja auch wichtig, dass man sieht, der Schiedsrichter unternimmt jetzt was, wenn es einfach mal zu viel wird. Und hat ja nichts Persönliches zu tun, manchmal ist man einfach auch vielleicht zu emotional und dann ist es eben nicht nur noch emotional, dann ist es auch schon unsportlich, dann kriegt man auch mal gelb. Und was natürlich auch wichtig ist, ich kann jetzt sagen, ich gebe gelbe Karten und nichts passiert. Es muss ja auch eine gewisse Konsequenz haben. Und dann finde ich es in Ordnung, bei Spielern sind es ja 5, aber bei Trainern sind es ja nur 4, weil die haben ja auch keine Chance, einen Foul zu begehen, weil in Zweikampf gehen sie ja nicht. Also sind es dementsprechend weniger. Und wenn die mal gekommen sind, dann gibt es eben mal so, ich sag mal, so eine kleine Denkpause. Aber jetzt Alex ist bestimmt weder ein Böser, aber ist eben ein, zwei Mal über die Grenze gegangen, hat die Konsequenzen getragen und in Summe irgendwann ist mal 4 erreicht. Jetzt ist er eben auch mal draußen und ich meine, ganz so schlimm ist es ja nicht. Er kann ja vor dem Spiel in die Kabine und auch in der Halbzeit und auch nach dem Spiel. Es ist ja in diesem Fall nur, dass er dann eben, ja, aufgrund der Vorkommnisse darf er eben mal nicht in den Innenraum und das wird er verschmerzen.
Ja, Sie haben eben schon angesprochen, dass Sie sich gut mit ihm verstehen. Ich kann auch berichten, dass er ein sehr umgänglicher, netter Mensch ist, auch abseits des Platzes. Dann während des Spiels kann man ja verstehen, dass da ab und zu mal die Emotionen dann auch hochkochen, gerade bei knappen Spielen oder Verletzungen von wichtigen Spielern. Nach dem Chorfoul, um noch einmal darauf zurückzukommen, hat er kritisiert, dass sein Spieler Saad in dem Fall nicht ausreichend geschützt würde vom Schiedsrichter. Können Sie solche Argumente nachvollziehen oder ist das denn schwer, weil man eben von Fall zu Fall entscheiden muss?
Also im Einzelfall kann das durchaus mal sein. Er ist ja da, glaube ich, schon ein-, zweimal gefoult worden und. Ja, allerdings ist es ja auch oftmals so, dass ich jetzt nicht sagen kann, wenn jetzt ein Spieler zwei- oder dreimal gefoult wird, der dritte kriegt dann rot. Also ich muss schon immer denjenigen bestrafen, der auch das Vergehen macht. Und ich glaube auch, die Sichtweise, auch Alex weiß das, die ist ja dann natürlich schon sehr subjektiv auf seinen Spieler bezogen. Was ist nun mal sein Spieler und um den sorgt er sich? Und da ist er auch berechtigt, dass er darauf hinweist. Aber ich glaube, auch das darf man mal an der Stelle sagen. Wir haben in Deutschland sehr, sehr gute Schiedsrichter. Nicht umsonst werden unsere Schiedsrichter überall international eingesetzt. Ganz schwieriges Spiel jetzt hier, hat wieder Felix Zweier gepfiffen mit in Bergamo gegen Brügge und da ging es wieder runter, auch erst nach dem Vorspiel. Das sind natürlich die heiklen Partien, da werden oft Deutsche eingesetzt. Wir sind sehr oft im Ausland, wenn in anderen Ländern Topspiele sind, in Griechenland oder etc. Und das zeigt wohl, dass da schon eine gute Qualität ist. Aber im Einzelfall, da muss man immer drüber reden und fehlerfrei ist der Schiedsrichter auch nicht, das ist klar.
Damit es auch in Zukunft so tolle deutsche Schiedsrichter gibt, braucht es natürlich Nachwuchs. Ich habe jetzt gelesen, gerade hat es wieder so einen kleinen Switch gegeben, dass es wieder mehr junge Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter gibt. Aber das war ja lange Zeit eher im Gegenteil. Das Gegenteil war der Fall. Wie können Sie junge Leute dazu begeistern, sich selbst mal an die Pfeife zu wagen?
Also dazu gehört ja erstmal ein bisschen Mut. Ich muss ja den Schritt erstmal wagen, zu sagen, ja, ich mache das. Oder ich muss auch einen erreichen. Und ganz wichtig ist da auch so eine persönliche Bindung. Wir haben ja das Jahr des Schiedsrichters gehabt und da haben wir eine Aktion, die hat sich sehr gut bewährt. Profi wird Pate. Und damit ist nicht nur der Bundesliga-Schiedsrichter gemeint, sondern vielleicht auch der, der in der zweiten, dritten oder in der Regionalliga ist, dass der sich auch mal dem jungen Schiedsrichter annimmt, weil wir haben sehr viele junge Leute, und den in der Anfangszeit ein bisschen hilft. Weil eins ist wichtig, wir machen ja auch so Untersuchungen, wir bilden schon ziemlich viele neue Schiedsrichter aus. Was das Problem ist, fast zwei Drittel davon hören im ersten halben Jahr wieder auf. Mhm. Warum? Nicht, weil es ihnen Fußball keinen Spaß macht oder weil ihnen die Schiedsrichterei keinen Spaß macht, sondern die Zustände auf den Plätzen. Und das ist wirklich schlimm. Also wenn man da mal in die unterste Kreisebene geht oder auch bei Jugendspielen manchmal sieht, wie sich Eltern benehmen, völlig, überzogen, völliger Ehrgeiz von Vätern, Mütter werden zu Hyänen, wenn ihre Kinder irgendwie mal gefault werden. Also da hat ein Schiedsrichter allein schon im Jugendbereich ganz schlimme Situationen zu bewältigen. Und da haben wir jetzt eins gemacht, auch mit dem Patensystem, da geben wir den jungen Schiedsrichtern im ersten halben Jahr jemand an die Hand, der geht gar nicht so mit wegen den regeltechnischen Dingen, sondern wegen den ganzen Zuständen auf dem Platz. Das hat sich extrem bewährt. Und wenn der Schiedsrichter dann mal ein halbes Jahr oder ein Jahr dabei ist, ist schon ein bisschen gefestigt, dann kann er auch allein mit solchen Dingen umgehen. Aber generell ist das ja nur die Auswirkungen bekämpft. Wir müssen auch mal an die Ursache, dass die Leute sich einfach mal wieder auf unsere Sportplätzen. Und wenn ich ein D-Jugendspiel sehe, das abgebrochen wird, weil die Eltern gegeneinander tätlich geworden sind, dann kann ich nur den Kopf schütteln. Da wollen die Jungs, die wollen einfach nur kicken. Und einfach alle Umstehenden müssen sich auch da mal im Griff haben, sich entsprechend benehmen, müssen Fairplay ein bisschen vorleben. Und wenn wir die Umstände verbessern, dann haben wir in Zukunft, denke ich, überhaupt keine Probleme, gute, interessierte und begeisterte junge Leute zu bekommen, die Schiedsrichter werden.
Erinnern Sie sich noch, wie es bei Ihnen war? Hatten Sie damals auch mal so negative Erfahrungen, vielleicht in Ihrer Anfangszeit?
Ja, auch. Und ich war dann immer ganz froh, dass ich auch einen Schiedsrichter hatte, an den ich mich wenden konnte. Und man muss sich ja damit mal einem austauschen. Man ist ja nicht wie in der Mannschaft, wo man Mannschaftskollegen hat, sondern im unteren Bereich fährt man ja alleine hin. Man ist ganz alleine. Und dann brauche ich irgendeinen, der, mit dem ich auch mal sprechen kann. Und dann sagt er mir, du, das habe ich auch schon erlebt. Das machst du in Zukunft so und so. Nimm dir das jetzt nicht zu Herzen. Oder mach dies oder jenes anders. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Diese Betreuung, gerade in den ersten Spielen, die ist extrem wichtig. Weiß ich aus eigener Erfahrung. Ich habe parallel dazu heimlich angefangen zu pfeifen. Ich habe einen Schiedsrichter gehabt. Ich habe auch gespielt, bis ich 25 war, und der hat mich gepfiffen. Da war ich gerade 14, 15, ja, und habe ich den gefragt, wie wird man Schiedsrichter? Und dann bin ich da hingegangen, der hat mir eine Adresse gegeben und habe keinem gesagt, dass ich Schiedsrichter mache, weil ich gedacht habe, wenn ich durchfalle, muss es ja keiner wissen. Ja, und dann habe ich praktisch gepfiffen und mein Verein wusste das auch nicht immer. Die haben das erst nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr mitgekriegt. Also
lustig,
war ganz interessant, aber ich habe es nie bereut.
Ja, aber für den Verein ist das doch eigentlich eine gute Sache, oder? Ich glaube, die Vereine sind ja sogar verpflichtet dazu, eine gewisse Anzahl an Schiedsrichtern zu stellen.
Ja klar, wenn ich ja als Verein am Spielbetrieb teilnehme, habe jetzt was weiß ich, einen Ortsverein, der hat von mir aus ein paar Jugendmannschaften, erste, zweite Mannschaft, Frauenmannschaft, und dann hat er von mir aus 10 Vereine, und da muss der natürlich auch, er will ja Schiedsrichter bei sich empfangen, muss der auch bereit sein, dem System auch Schiedsrichter zur Verfügung zu stellen. Und deswegen wird je nach Vereinsgröße, kriegt er eine Aufgabe, so und so viel Schiedsrichter dem Verband zu melden, zu stellen. Und ansonsten sagen die natürlich, wenn du immer Schiedsrichter haben willst, selbst aber keine geben willst, wie soll denn, wenn da jeder so denkt, dann gibt es keinen Spielbetrieb.
Und die Schiedsrichter sind essentiell für diesen Spielbetrieb, das stimmt natürlich. Sie haben eben angesprochen, dass es so viele deutsche gute Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen gibt. Wer ist denn in Ihren Augen aktuell das aufstrebendste Talent im Schiedsrichterwesen in Deutschland?
Das ist immer so schwierig. Wenn man jetzt einen nimmt, setzt man den brutal unter Druck. Das ist genauso, wir hatten jahrelang Bibiana Steinhaus. Und jetzt fragen alle immer, Lutz, wer ist denn die neue Bibiana Steinhaus? Sag ich, die neue Bibiana Steinhaus wird es nicht geben, es wird eine andere Schiedsrichterin geben. Und bei den Männern ist es genauso. Wir haben natürlich auch jahrelang herausragende Schiedsrichter gehabt. Felix Brüch, der hat alles gepfiffen in der Welt, was es zu pfeifen gibt. Und jetzt haben wir hinten dran, Felix Zweier ist auf einem guten Weg. Ja, dann haben wir im Prinzip die Top 3, Felix Zweier, Daniel Siebert und auch Tobias Stieler, das sind unsere Schiedsrichter, die nennen sich Elite-Kategorie, die können jedes Spiel auf der Welt pfeifen, die gehören also zu den Top-Weltschiedsrichtern. Leider kann immer meist nur einer, manchmal, wir haben sogar das Recht jetzt mal gehabt, zwei Schiedsrichter zum Endturnier zu schicken. Wenn es nach der Qualität ging, müssten eigentlich noch mehr Deutsche, weil das deutsche Schiedsrichterwesen meiner Meinung nach gut aufgestellt ist, aber auch dahinter stehen ja dann auch junge Leute wie Sascha Stegemann, wie Harm Osmers, wie Sven Jablonski, wie Daniel Schlager. Das sind jetzt zum Beispiel vier Leute, die jetzt hinter den Top 3 stehen, die auch den Sprung ganz, ganz nach oben, die pfeifen schon international, aber die den Sprung ganz, ganz nach oben dann auch schaffen können, von allem her, was sie mitbringen. Und allerdings gibt es auch immer nur ein paar Plätze da oben, das muss man ja auch sagen.
Mhm. Trotz dieser Aufzählung, die Sie gerade getätigt haben, ich kann mich erinnern, im Herbst, also da war Niko Kovac noch nicht bei Borussia Dortmund, hat er zum Beispiel den Vorschlag gemacht, dass man in Deutschland, wie auch in England es schon der Fall ist, als Schiedsrichter eben auch ein Vollprofi sein soll und nicht irgendwie noch 20 Stunden nebenbei einem anderen Beruf nachgehen. Was halten Sie davon? Macht es Sinn oder sollte man es so lassen, wie es ist?
Da hat Niko absolut recht und ich schätze Niko sowieso, weil er so ein ganz kluger Kopf ist. Und das ist ja auch so. Also wir haben natürlich eins, die Schiedsrichter, die heute unterwegs sind, die sind Vollprofis. Die pfeifen Mittwoch, Samstag und wenn ein Spiel ist mit Vor- und Anreise, 3 Tage, dann bin ich schon 6 Tage weg. Irgendwann muss ich auch mal zum Physio gehen, muss ich mal ausruhen. Die haben bei jedem Spiel, haben den Physio dabei. Die haben Leute, die für sie die Spiele vorsichten. Die kriegen die Videoszenen an die Hand. Die kriegen so ein Pre-Match-Report. Die sind so drin, die haben einen klaren Trainingsplan. Der wird geschrieben von einem Trainer. Den müssen die mit der Pulsuhr kontrollieren. Die Daten werden immer gecheckt. Die müssen ständig wieder zu Zusammenkünften. Eigentlich, das ist ein Fulltime-Job und es führen ihn auch alle als Fulltime-Job aus. Wir sagen aber auch, und jetzt kommt die minimale Einschränkung, es ist ganz gut, wenn ein Schiedsrichter zur Absicherung noch irgendwo in Hinterhand auch einen Beruf hat. Weil wir müssen ja eins immer sehen, es gibt in Deutschland 24 Erstliga-Schiedsrichter, es gibt 60.000, die wollen dahin, also 60.000, knapp 60.000 Schiedsrichter haben wir wieder und 24 pfeifen erste Liga. Wenn ich plötzlich aus irgendwelchen Gründen, Leistungsgründen, Verletzung, nicht mehr dabei bin, ja, ein Spieler, der wechselt zum anderen Verein. Der Schiedsrichter ist seinen Job für immer und ewig los. Und von daher auch vielleicht das mal so als Gedanken. Auch Schiedsrichter haben einen extremen Leistungsdruck. Wir sagen immer Trainer, der Spieler, ja Lutz, wir stehen ja extrem unter Druck. Sag ich, wir auch. Von uns gibt es auch nur 24 Plätze. Und wenn es bei dem Verein DFB nicht mehr läuft, kann ich nicht zu einem anderen Verein wechseln. Ich habe sogar einen, vielleicht sogar mindestens genauso hohen Druck. Ja, und ich glaube, das ist wichtig, dass man das immer vor Augen führt. Und der Schiedsrichter heute in der Bundesliga, in der zweiten Liga, ordnet alles dem Business-Fußball unter. Und wenn er dann sagt, naja, ich gucke ab und zu nochmal so, dass ich auch ein zweites Standbein habe, ist das nicht mehr als clever.
Schiedsrichter sind ja auch selbst viel mehr in den letzten Jahren, zumindest mein Gefühl, Personen des öffentlichen Lebens geworden, durch verschiedene Dokus, durch verschiedene Formate, Dennis Aitekin, als DJ, die Schiri-Doku, die es vorletztes Jahr gab, in der ARD, glaube ich. Dadurch entsteht natürlich auch eine ganz andere Medienöffentlichkeit. Ne? Es ist natürlich immer die Entscheidung jedes Einzelnen, ob man das will, aber einige, so habe ich das Gefühl, sind da durchaus auch interessiert dran.
Das kommt, denke ich, auf den Typ an. Es gibt ganz offene Typen, so wie Pater Ittrich, der das sehr offensiv macht. Ja, es gibt andere, die sind eher etwas zurückhaltend. Das muss jeder Schiedsrichter selbst entscheiden, wie es auch bei den Spielern ist. Ja, und genauso ist es da auch. Und ich finde aber eins ganz wichtig. Durch diese Öffnung zeigt man auch mal den Mensch Schiedsrichter. Und das schafft auch bei dem Fan ein ganz anderes Bewusstsein für das Hobby, wenn ich weiß, Mensch, mit was für Schwierigkeiten hat der zu kämpfen und wie läuft denn das eigentlich im Spielfeld ab? Und der sitzt auch nachher in der Kabine und ist niedergeschlagen, wenn das Spiel nicht so gut gelaufen ist. Und da kriegt man so das Innenleben mit und da sieht man nicht nur den Schiedsrichter als Roboter, der Entscheidungen trifft, sondern auch als Mensch mit Gefühlen. Ich glaube, das schafft eine Riesenakzeptanz und da war die Doku, finde ich, richtig gut dafür.
Wo wir auch dann wieder zurückkommen zu dem Thema mit Respekt gegenüber Schiedsrichtern und gerade auch auf den Amateurplätzen, dass man eben so ein Bewusstsein dafür schafft, was die leisten müssen. Vielleicht zum Abschluss nochmal jetzt das Spiel Mainz gegen St. Pauli, Sie werden auf der Tribüne dabei sein. Für wann ist es denn für einen Schiedsrichter ein gutes Spiel? Wenn es einfach stinklangweilig ist und gar nichts passiert oder wenn es denn doch strittige Szenen gibt, aber man dann richtig entscheidet?
Also grundsätzlich erstmal stinklangweilig. Heißt ja nicht, dass nichts passiert. Das Spiel kann 3-3 ausgehen, da kann super Tore fallen, das kann geniale Spielzüge sein, was weiß ich, tolle Tricks, klasse Spieler. Dann ist das gut. Also als Schiri willst du nur nicht in diese Extrem-Einzelentscheidungen kommen, wo du, ich sag's jetzt mal ganz bewusst, zwischen Pest und Cholera entscheiden musst, wo du eigentlich, egal was du entscheidest, das braucht keiner. Dann willst du natürlich, es gibt kein fehlerfreies Spiel, also es gibt keinen Schiedsrichter, du hast ja im Spiel ungefähr 200 Entscheidungen und da wird auch mal ein Fehler dabei sein. Und du hoffst eben, dass wenn du einen Fehler machst, dass es kein Fehler ist, der ergebnisrelevant ist, also der irgendwelche Auswirkungen hat. Wenn da irgendwo mal ein Einwurf oder ein Abschluss verkehrt, ist nicht so schlimm, aber wenn das in der 90. Minute ist und daraus fällt das entscheidende 1-0, dann ist natürlich schlecht. Und das ist so deine Hoffnung. Und dann bist du froh, wenn das nicht ist. und dein Bestreben, es möglichst gut zu machen. Ich glaube, das hat jeder Schiedsrichter. Ein Schiedsrichter ist eigentlich dann immer glücklich, wenn er nicht im Fokus steht, sondern das Spiel, die Tore, die Spieler. Manchmal geht es nicht anders, aber dann gehört auch eins dazu, dann muss man auch mal da durch, dann muss man sagen, okay, heute ist kein Tag, wo nur die Sonne scheint, heute musst du auch mal Kante beweisen und musst auch mal unbeliebte Entscheidungen treffen. Und ich sage immer so einen Spruch, ein guter Schiedsrichter muss sich auch mal wegen der guten Sache unbeliebt machen können. Ich kann nicht immer nur mein Fähnchen nach dem Wind hängen. Und ich wünsche aber Felix, dass er am Samstag da wenig unbeliebte Entscheidungen hat, dass es ein klasse Fußballspiel wird mit einem verdienten Sieger. Und wer es dann sein wird, gucken wir mal, beide brauchen ja die Punkte. Die eine wollen oben dranbleiben, die wollen ins internationale Geschäft. Und St. Pauli will, denke ich mal, einen Riesenschritt machen, weil es ist ja schon ein großer Abstand zu den Abstiegs- und Relegationsplätzen und kann da schon einen Riesenschritt machen. Also ich denke, es wird ein ganz interessantes Spiel.
Ja, es ist ja meistens so, dass beide Mannschaften die Punkte brauchen.
Deshalb. Ja, aber es gibt auch mal diese, ich sag mal, es gibt auch manche Mannschaften, jetzt mal, wenn Bayern jetzt mal verliert, wäre jetzt für Bayern nicht, nicht existenzbedrohend, also dann haben sie immer noch 10 Punkte Vorsprung. Ja.
Alles klar, gut, dann wir werden das verfolgen. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß und einen erfolgreichen Arbeitstag in Mainz am Wochenende. Ja, erstmal vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, war sehr interessant, hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke, Grüße nach Hamburg.
Vielen Dank.
Und wir hören uns dann in der kommenden Woche mit unserem Podcast wieder. Dann spielt St. Pauli zu Hause gegen Borussia Dortmund. Auch kein langweiliges Spiel. Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.